Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Einen schönen Freitagvormittag wünsche ich. Und das Thema heute lautet Aufstieg durch Bildung. Wer kann heute noch studieren? Wenn Sie eine erste Eingabe dazu haben sollten, her damit 0331 70 99 111. Ein Bildungsgrad ist vererbbar. Klingt erstmal komisch, ist aber wirklich Tatsache. Von 100 Arbeiterkindern gehen später nur etwa 27 an eine Uni und machen dort einen Abschluss. Bei Akademikerfamilien sieht es anders aus. Von 100 Kindern sind 78 Studentinnen. Warum das so ist, dazu gibt es verschiedene Meinungen, unterschiedliche Theorien. Bei uns gemeldet hat sich schon unsere Hörerin Sabine aus Berlin und die meint, es gäbe eine einfache Lösung, um gegenzusteuern.
Das ist nur eine Frage des Geldes. Nur. Wir bräuchten nur kleine Klassen, die ich selber seit, sag ich jetzt mal, bald 50 Jahren fördere und schon ist alles wirklich ganz einfach. Dann kann man die nicht aus bildungsnahen Schichten kommen, schwuppdiwupp fördern und in Finnland wird es vorgemacht und es ist eine Frage des Geldes und es muss steuerfinanziert werden. Es ist ganz einfach.
Sagt Sabine. Mandy aus Potsdam hat sich bei uns gemeldet. Sie ist eins von 5 Geschwistern und durfte zunächst gar nicht studieren, hat das dann doch in Eigenregie in die Hände genommen, sich getraut und sie hat ihre ganz persönlichen Lösungsvorschläge aus ihrem Lebensweg abgeleitet.
Nach der Ausbildung habe ich mit 22 dann beschlossen, dass mir das eigentlich nicht reicht. Ich habe am Abendgymnasium mein Abitur nachgeholt. Das ist kostenlos. Später habe ich mich nicht richtig getraut, in Vollzeit zu studieren, weil ich nicht wusste, wie ich das finanzieren soll. Also habe ich berufsbegleitend studiert und ich habe mein Diplom gemacht. Für alle da draußen, man kann alles schaffen. Man muss nur wollen, aber mehr Beratung wäre natürlich nötig. Und von den Schulen wünsche ich mir mehr Augenmaß, weniger Schubladendenken und vielleicht auch weniger Hausaufgaben, deren Ergebnis von der Mitarbeit des Elternhauses abhängt.
Mit Susanne Bargmann haben wir schon auf Radio 1 gesprochen von Arbeiterkind e.V. Das ist eine Anlaufstelle für Erstakademiker innerhalb von Familien und die findet flächendeckende Infos, wie hier auch gerade von Mandy gefordert, also Infos zum Studium, wären schon mal ein guter Anfang.
Ja, ich denke, es wäre eine gute Lösung, einfach zum Thema Studium zu informieren, unabhängig davon, in welchem Bereich des Bildungssystems wir uns befinden und eben auch keine Vorsortierung zu machen, wem geben wir diese Informationen, sondern das flächendeckend zu machen und eben auch schon im jüngeren Alter und nicht erst kurz vor Schulabschluss.
Was denken Sie zu diesem Thema? Sollten Unis durchlässiger werden für Menschen jeglicher sozialer Herkunft oder tut das nicht Not? Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen vielleicht? Wer oder was hat Ihnen dabei geholfen, Ihren Weg an die Uni oder aber eben dann in die Ausbildung zu finden? Wer oder was hat Sie ermutigt oder vielleicht demotiviert? 0331 70 99 111 ist die Nummer der Wahl für Ihre Erfahrungen und Meinungen zum Thema. Und schon in der vergangenen Woche bei unserem Thema am vergangenen Freitag fanden wir, die Sterne bieten wirklich eine super Auskunft zum Thema Du musst gar nichts. Die Sterne, du musst gar nichts. So die 7 Minuten lange Aufforderung. Ich würde aber eine Ausnahme machen. Anrufen hier in dieser Sendung müssen Sie schon. Wir diskutieren heute über den Zugang zur Hochschule. Darüber, ob der gut geregelt ist. Wer kommt heute zum Studium, wer nicht. Dazu hätten wir gerne Ihre Einlassungen unter 0331 70 99 111. Alternativ können Sie Ihre Ansicht dazu auch in einem Klick formulieren. Und zwar in unserer Umfrage auf radio1.de. Da fragen wir Sie, ob der Zugang zu Hochschulen in Deutschland gut geregelt ist. Da können Sie wahlweise Ja oder Nein klicken. Oder aber, wie gesagt, die Extended Version hier fernmündlich unter 0331 70 99 111. Wir sprechen über die Wege an die Uni. Sind die gut geregelt in Deutschland? Wie sieht's aus im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit oder aber Ungerechtigkeit? Dazu hat sich unsere Hörerin Monika gemeldet aus Lübsdorf in Mecklenburg-Vorpommern. Und die hat gesagt, da hängt sehr viel, zu viel vom Elternhaus ab.
Bildung hängt vom Elternhaus ab. Und das ist fast gar nicht zu durchbrechen. Ich selber als Mutter von sehr kleinen Kindern, die sind noch nicht in der Schule, bin manchmal so erschüttert und habe so oft Gänsehautmomente und das nicht aus einem erfreulichen Ereignis, sondern aus einem wirklich schädlichen. Ich habe es im beruflichen Kontext kennengelernt, wenn Kleinstkinder keinen Bock mehr haben, Fußball zu spielen, weil sie wirklich fortneu zocken wollen und sich wirklich auf nichts mehr konzentrieren können, mich schaudert es.
Sagt Monika. Was sagen Sie, ist der Zugang zur Uni gut geregelt in Deutschland? 0331 70 99 111. Wir sprechen über den Zugang zu einem Hochschulstudium. Vielleicht hören uns ja jetzt Menschen, die gerade ihr Abitur ablegen. In den vergangenen Tagen wurden ja Abiturarbeiten geschrieben. Vielleicht chillen ein paar der Abiturienten und Abiturientinnen jetzt zu Hause, schlagen so langsam die Augen auf und sprechen mit uns über ihre weiteren Pläne, also darüber, ob sie an die Uni gehen wollen oder aber nicht. Oder aber sie erzählen uns aus ihrer Erfahrung, aus ihrem Lebensweg, was sie erlebt haben, als sie versucht haben, an die Uni zu kommen oder als sie vielleicht auch ein Studium abgebrochen haben. Gemeldet bei uns auf jeden Fall hat sich schon Martin unter 0331 70 99 111 und der sagt, ein Uni-Studium ist finanziell gar nicht alleine zu wuppen.
Wir haben 4 Kinder und 2 haben studiert. Ohne Unterstützung von außen, sprich Großeltern, hätten wir das gar nicht leisten können. Und das ist traurig, weil da ganz viel Potenzial verloren geht und Leute keine Chance bekommen, diesen Weg zu gehen. Und da sollte man, glaube ich, grundsätzlich ansetzen, da was zu verändern. Also wir haben ja insgesamt ein ungerechtes System, was Bildungschancen angeht.
Sagt Martin. Stimmen Sie ihm zu? Haben Sie Ideen, wie das konkret verbessert werden könnte? 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wir reden über die Wege zum Hochschulstudium und über die Frage der Bildungsgerechtigkeit. Und dazu gemeldet hat sich bei uns Sandra, die ist selbst Bildungscoach und sagt Folgendes.
Ich bin Bildungscoach, mich beschäftigt total euer Thema. Und ich kann eigentlich meiner Vorrednerin nur beipflichten, es zu tun, echt zu studieren. Aber die Wege sind natürlich wirklich gekappt. Das fängt schon in der Schule an, das heißt, also da wird schon selektiert. Und ich bin dafür, dass wir haben so viele tolle Studiengänge und 350 Ausbildungsberufe. Und wer es eben nicht schafft, das Abitur und die Zugangsberechtigung zu bekommen, der bleibt eigentlich festgenagelt auf 350 Ausbildungsberufe. Und das ist wirklich zu wenig. Und da zu fördern und zu sagen, es geht auch anders. Es gibt zwar Studieren ohne Abitur, aber dafür muss ich erstmal eine Ausbildung machen. Und ich finde, da müsste es andere Zugänge geben, auch für den Bereich Medizin, also NC-Fächer.
Sagt Sandra, ganz anders sieht das Philipp und er sagt, wieso reden alle immer so viel über die Uni und das Studium?
Ich wollte zu dem Thema sagen, dass ich nicht verstehe, warum man jetzt immer nur den Studienabschluss zum alleingültigen Lebensglück erklärt, sondern Leute eben auch mit einer Ausbildung auch ein glückliches Leben führen können. Und dass das natürlich auch davon abhängt, dass sich Kinder auch an den Eltern orientieren. Und wir brauchen viel mehr Handwerker und Arbeiter.
Sagt Philipp, also warum diese Beschränkung nur aufs Thema Uni und Studium? Bei wem würden Sie sich eher aussprechen und sagen, jo, ich bin Team Sandra oder Team Philipp? Oder aber Sie haben noch eine ganz andere Sicht zum Thema oder vielleicht sowas wie eine Synthese? 0331 70 99 111. Das ist die Nummer für Ihre Meinung, für Ihre Erfahrungen auch. Stellen Sie sich eine Gruppe von 100 jungen Erwachsenen vor, aus Elternhäusern mit akademischem Abschluss. Wie viele dieser jungen Menschen nehmen ein Studium auf? Wie viele von 100? 78 sind es. Dann frage ich Sie, wie viele von 100 Kindern, deren Eltern höchstens einen beruflichen Abschluss haben, studieren? 22. 78 und 22, dazwischen klafft ein riesiger Abstand. Die Ursachen sind klar, es fehlen die Anschauungen, es fehlt das Rollenvorbild und auch einfach die Finanzierungsmöglichkeiten für ein Studium. Und auseinandersortiert wird in Deutschland bereits im Schulsystem. Was also wäre zu tun? Das kann ich jetzt die Bildungsforscherin Melinda Erdmann fragen. Beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ist sie zuständig für Fragen von Ausbildung und Arbeitsmarkt. Guten Morgen, Frau Erdmann.
Guten Morgen.
Also die Ursachen kennen wir. Seit Jahrzehnten könnte ich noch hinzufügen. Was hilft gegen Bildungsungerechtigkeit? Offenbar ja gar nichts, passiert ja nicht viel.
Ja, man könnte auf unterschiedlicher Ebene anfangen. Also man könnte strukturell was verändern, was Sie auch schon gerade meinten. Es gibt eine frühe Selektion. Könnte man überlegen, ob man das Bildungssystem nicht reformiert. Wenn man in andere Länder schaut, ist diese frühe Selektion nicht vorhanden und somit auch nicht diese Bildungsungleichheiten. Das wäre eine Sache. Man könnte aber auch, wenn man so ein bisschen strukturell was verändern möchte, auch nochmal zum Beispiel nach England schauen. Dort ist es so, dass bei den Zulassungen zum Hochschulstudium, wenn junge Menschen einen nicht-akademischen Hintergrund haben, sie extra Credit Points bekommen, wenn sie sich für ein Studium bewerben. Das heißt, sie haben sozusagen einen kleinen Bonus oder es wird sozusagen dieser Nachteil ausgeglichen, indem sie zusätzliche Punkte dafür bekommen und somit auch die Wahrscheinlichkeit, eben eine Zulassung zu bekommen, auch erhöht wird.
Das ist interessant, war mir tatsächlich gar nicht bekannt. Großbritannien sehen wir ja immer als so ein Land vor uns mit sehr teuren schon Schulinternaten und dann auch sehr teuren Universitäten. Aber Sie sagen, nee, da wird tatsächlich anerkannt, dass vielleicht Kinder schlechtere Startchancen haben als andere.
Ja, so sieht's aus.
Das geht ja bei uns schon in der Schule los. Da können Kinder gleich klug oder gleich begabt sein. Aber das mit den Akademikereltern wird eher Richtung Gymnasium weitergeschickt, als das mit den Eltern, die eine Ausbildung absolviert haben. Wie lässt sich das abstellen? Die Deutschen scheinen sehr verliebt zu sein in dieses System.
Ich meine, da müsste man strukturell eben grundlegend was verändern. Also zum Beispiel nicht schon nach der 4. oder 6. Klasse in diese verschiedenen Schultypen zu selektieren. Das vielleicht auch nicht so abhängig zu machen von der Entscheidung der Eltern, sondern wirklich vielleicht auch eher objektive Verfahren finden, wo eben bei gleicher Note die gleiche sozusagen Übergangsempfehlung einmal ausgesprochen wird und aber auch umgesetzt wird. Weil Eltern können diese, je nach Bundesland, können dieser Empfehlung entsprechen oder auch nicht.
Erstmal ins Ungewisse buttern oder gleich selbst verdienen ist ja auch für Familien, wo ein geringes Einkommen da ist, erstmal eine Frage. Und dann kommt vielleicht diese Option 1, erstmal Geld ausgeben für ein Studium, gar nicht in Betracht. Wie könnte dagegen gesteuert werden?
Das ist ein bisschen schwieriger anzusetzen, weil wir haben ja zum Beispiel auch dieses BAföG. Das heißt, junge Menschen werden ja finanziell unterstützt, aber es ist trotzdem noch so, dass sogar, wenn man berechtigt ist für BAföG, trotzdem junge Menschen abgeschreckt werden, weil sie ja einen großen Kredit aufnehmen. Wenn sie es auf lange Sicht sehen, können das bis zu 10.000 Euro Kredit sein und das ist immer noch abschreckend für junge Menschen.
Ich habe ewig lang studiert, aber mein ganzes Studium lang immer auch nebenher gearbeitet. Sonst wäre es trotz BAföG in meinem Fall gar nicht gegangen. Das lange Studium war für mich auch zu seligen Magisterzeiten gar kein Problem. Aber ich glaube, heute nach der Bologna-Hochschulreform würde das gar nicht mehr funktionieren. Lässt sich das irgendwie ausgleichen? Das ist ja schon ein Nachteil, ob ich 2 Tage die Woche irgendwo arbeite oder aber eben alle Tage ins Studium investieren kann.
Ja, ich glaube, dass das BAföG vielleicht immer noch nicht reicht. Das ist vielleicht einerseits ein Problem. Andererseits ist es auch so, dass die jungen Menschen, die zum Beispiel keinen akademischen Hintergrund haben, weniger Berufe aufnehmen oder Nebentätigkeiten aufnehmen, die was mit dem Studium zu tun haben. Da könnte man auch noch mal ein bisschen zum Beispiel stärker unterstützen, dass diese jungen Menschen auch wirklich eine Nebentätigkeit aufnehmen, die mit dem Studium zusammenhängt, die dann auch fürs Praktikum, was sie vielleicht absolvieren müssen, anerkannt wird. Und somit würden sie sozusagen sowohl verdienen, aber auch gleichzeitig was fürs Studium machen. Somit verlängert sich das Studium dann nicht. Das wäre zum Beispiel eine Option.
Lassen Sie uns auch noch mal auf die andere Seite gucken, die der Akademikerkinder. Da gibt es ja auch eine Form von Bildungsungerechtigkeit. Da denken viele, oh, ich muss studieren, hat ja Mama oder Papa auch gemacht, obwohl vielleicht eine Ausbildung besser zu ihnen passen würde oder da auch ein Job dabei wäre, der ihnen zusagt. Mir hat ein Elektrikermeister kürzlich gesagt, der ist so als Ein-Mann-Unternehmen unterwegs. Er versteht überhaupt nicht, wieso sich junge Leute überhaupt nicht interessieren für eine Ausbildung in seiner Branche. Er sagt, ich verdiene super, mir quatscht keiner rein, ich teile meine Arbeitszeiten selbstständig ein. Ist es überhaupt gerechtfertigt, dass wir nur so auf die Seite Zugang zum Studium gucken? Genauso gut könnte man ja auch zu Zugang oder Hürden in puncto Ausbildung reden.
Ja, man kann sozusagen einfach alles einmal umdrehen und sagen, okay, Personen oder junge Menschen, deren Eltern studiert haben, die wissen eben ziemlich wenig über das Ausbildungssystem, auch ziemlich wenig über die Renditen und die Erträge, die man auf dem Arbeitsmarkt erzielen kann, wie Sie gerade beschrieben haben, auch die Bedingungen. Und es wäre natürlich sehr hilfreich, auch andersherum junge Menschen, die vielleicht ein Abitur anstreben, auch mehr über die Ausbildung zu informieren. Es gibt unterschiedliche Programme, die das schon so ein bisschen in Ansätzen auch vornehmen. Das heißt, auch eben Akademiker, Kinder dazu zu bringen, stärker eine Ausbildung in Erwägung zu ziehen. Und das machen die auch erfolgreich.
Das sagt Melinda Erdmann. Sie ist Soziologin und Bildungsforscherin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Besten Dank für Ihre Zeit heute. Schönes Wochenende.
Wünsche ich Ihnen auch.
Wir sprechen über Bildungsgerechtigkeit respektive Ungerechtigkeit im Hinblick auf den Zugang zu einem Hochschulstudium. Und dazu gemeldet hat sich bei uns unsere Hörerin Judith.
Es wurde ja jetzt schon häufig das Augenmerk auch auf die Elternhäuser gelegt. Das möchte ich einerseits unterstützen, vor allem in dem Punkt, dass es ja immer auch um die finanziellen Mittel der Elternhäuser geht. Die andere Sache, die ich unbedingt mal anmerken wollte, ich möchte auch den Finger in die Wunde Schule selbst und Lehrer legen. Also ich habe 3 Jungs großgezogen und es immer wieder beobachtet, dass es leider immer wieder viel zu wenig wirklich passionierte Lehrer gibt, die ihren Job lieben, die Kinder und Jugendliche lieben und die den Menschen auch was zutrauen.
Sagt Judith und vermisst da Engagement und vielleicht auch eine gewisse Objektivität bei der Beurteilung von Leistung. Jetzt habe ich natürlich die leise Hoffnung, dass heute am Brückenfreitag der eine oder andere Lehrer oder Lehrerin zu Hause ist, Schulleiterin, Schulleiter und Bock hat hier anzurufen unter 0331 70 99 111, um zu sagen, wie er oder sie das Problem wahrnimmt. Natürlich nehmen wir auch alle anderen Eingaben zum Thema unter besagter Nummer 0331 70 99 111. Wir sprechen über die Wege an die Uni und ich konnte vor der Sendung ein Interview aufzeichnen mit Matthias Anbuhl, der ist der Chef des Deutschen Studierendenwerks. Also der kann sozusagen aus Adlerperspektive auf die Baustellen, auf die Problemlagen für Studierende gucken. Und was wir im Interview mit ihm gleich hören werden, ist, Wohnen ist natürlich ein Problem. Denn die Studierenden mit wenig Geld, die konkurrieren mit allen anderen, die auf dem knappen Wohnungsmarkt oft in Großstädten eben auf Wohnungssuche sind und Wohnraum brauchen. Jetzt hören wir mal rein in eine Reportage für die Abendschau von 1963, wie es da aussah mit der Zimmervermittlung an der FU, an der Freien Universität.
Was haben Sie denn heute dabei? Ist wieder was kurz oder nichts Neues?
Ja, es ist etwas Neues gekommen, aber das liegt leider in einer Preislage, die für einen Studenten nicht so sehr attraktiv ist.
Das ist ja furchtbar. Wieder mal so um 120, 30 Mark, ja?
Es ist sogar noch teurer. 135 ist ja eins in Charlottenburg.
Das kann man doch nicht bezahlen. Für uns Studenten geht es doch gar nicht. Ja, darf ich vielleicht mal eins sehen?
Ja, sehen Sie, da ist Charlottenburg 135 Mark. Hier ist ein ähnliches. Das kostet sogar 140.
Also, da ist zwischen 120 und 140 Mark zu zahlen für einen Platz in einem Studentenwohnheim. Inzwischen sieht es so aus, dass etwa jeder 10. Studierende untergebracht ist in einem Studentenwohnheim. Das heißt, alle anderen, also 90% der Studierenden, sind auf dem freien Wohnungsmarkt unterwegs. Was das bedeutet, das unter anderem wird gleich Thema sein in dem Interview mit Matthias Anbuhl. Wie geht's den Studis? Welche Probleme haben sie? Welche Themen treiben sie um? Das müsste Matthias Anbuhl wissen. Ist er doch seit 3,5 Jahren der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks. Guten Morgen, Herr Anbuhl.
Guten Morgen, Frau Weber.
Bevor wir uns zusammen die einzelnen Baustellen angucken, erstmal die Frage aus dem Titel unserer Sendung auch an Sie. Wer kann heute noch studieren? Oder anders gefragt, wie gerecht ist der Zugang zu einem Studium geregelt in Deutschland, Ihrer Ansicht nach?
Nun, das Thema der mangelnden Chancengleichheit ist, glaube ich, im gesamten Bildungssystem ein Problem und gerade auch beim Zugang zur Hochschule. Wir haben seit Jahren eigentlich eine Schieflage, dass es für Kinder aus Akademikerfamilien sehr viel einfacher ist, an Hochschulen zu kommen, als zum Beispiel für Kinder aus Familien mit nicht akademischem Hintergrund. Das ist seit Jahren verfestigt und der Zugang hängt auch davon ab, ob ich mir ein Studium überhaupt leisten kann in einer Stadt oder nicht. Also das heißt, wir haben eine starke soziale Schieflage beim Zugang zum Studium.
Wenn wir einfach nochmal auf die schiere Anzahl gucken, haben wir zu viele oder zu wenige Studierende?
Also ich denke, wir haben nicht zu viele Studierende. Man kann das sehen, wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut. Die Studierenden oder diejenigen, die fertig studiert haben, kommen sehr gut unter auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben knapp 2% Arbeitslosenquote bei Akademikerinnen. Das ist fast Vollbeschäftigung. Das heißt, die werden mit Kusshand auf dem Arbeitsmarkt genommen. Und wir haben ja auch in akademischen Berufen bei Ingenieuren, bei IT-Fachkräften, bei Lehrkräften, bei Ärztinnen auch wirklich einen Fachkräftemangel, sodass ich sagen kann, also weniger Akademikerinnen brauchen wir nicht.
Seit kurzem haben wir eine neue Bundesregierung, die sich einiges vorgenommen hat. Bildungspolitik, so scheint es aber, scheint keine Top-Priorität zu sein. Womit rechnen Sie unter Schwarz-Rot?
Nun, ich denke, dass Schwarz-Rot erstmal der jungen Generation wirklich ein Angebot machen muss. Die junge Generation hat, glaube ich, wie kaum eine andere Generation bei uns in der Gesellschaft unter der Corona-Krise gelitten, unter geschlossenen Hochschulen, unter geschlossenen Schulen. Und das Versprechen war, jetzt machen wir was für die junge Generation, wir würden sie nie wieder vergessen. Und da muss eben die Große Koalition müsste jede Regierung einfach handeln. Und ich erhoffe mir sehr stark, dass man beim Bereich Wohnen, was wirklich ein Brennpunkt ist für junge Menschen, beim Bereich der Studienfinanzierung, beim Bereich der mentalen Gesundheit für junge Menschen wirklich viel macht. Und da ist großer Handlungsbedarf.
Dann lassen Sie uns jetzt, wie angekündigt, auf ein paar einzelne Aspekte näher eingehen. Das Wohnen haben Sie gerade angesprochen. Ein WG-Zimmer in Berlin zu bekommen oder eben auch eine Wohnung, aus der man dann eine WG macht, das war in den 90er Jahren, als ich das praktiziert habe, überhaupt kein Problem. Das Problem war für mich eher als BAföG-Bezieherin, das dann zu bezahlen, obwohl die Mieten damals ja viel, viel geringer waren. Wie sieht die Situation heute aus?
In Berlin und in allen Hochschulstädten ist eigentlich das Wohnen die zentrale soziale Frage. Wir haben extrem angespannte Märkte. Die Mieten gehen durch die Decke. In WG-Zimmern, durchschnittliches, kostet nach aktuellen Marktforschungsstudien in Berlin 650 Euro.
Wow.
Ja, wenn wir wissen, dass ein Drittel der Studierenden weniger als 800 Euro Einnahmen hat, laut Sozialerhebung, kann man sehen, dass sich viele einfach eine bezahlbare Wohnung nicht mehr leisten können. Und da ist schon die Frage, kann ich an einer Berliner Hochschule, an der FU, an der Humboldt-Uni oder auch an anderen Hochschulen studieren? Diese Frage hängt oft davon ab, ob ich mir die Miete in der Stadt leisten kann. Und das ist ein zentrales Problem.
Das heißt, das BAföG würden Sie, wenn wir übers Wohnen sprechen, gleich mit adressieren und sagen, das reicht nicht aus?
Ja, klar. Also beim BAföG gibt es im Moment fürs Wohnen zum Beispiel eine Wohnkostenpauschale von 380 Euro. Das reicht bei 650 Euro Durchschnittsmieten für eine WG hinten und vorne nicht aus. Das muss man auf jeden Fall erhöhen. Und wir haben aber auch auf der insgesamt zu wenig bezahlbare Wohnung. Wir haben auch zu wenig Plätze in Studierendenwohnheimen. Ich sag mal, bundesweit im Schnitt kostet ein Platz im Studierendenwohnheim 305 Euro. Das ist bezahlbar. Aber wir haben nur für 10% aller Studierenden ein Angebot.
Im Supermarkt und an der Falafelbude, wir merken überall, dass Lebensmittel deutlich teurer geworden sind. Mensen können aber wiederum als Großabnehmer ganz andere Nachlässe rausschlagen, werden ja auch subventioniert. Ich habe mal nachgeguckt, heute ist Brückentag auch für die Studierenden, aber an der Mensa HU Süd gab es am Mittwoch Soja-Gyros für 2,15 Euro und an der Mensa hier bei uns in der Nähe, an der Filmuni in Babelsberg, Tortellini mit Spinat und Ricotta für 3,50. Da kann man nicht meckern, oder? Das kann man sich leisten.
Nein, die Mensenpreise sind, glaube ich, in aller Regel fair. Sie sind auch subventioniert und sie sind die günstigste Form eigentlich des Essens, die man haben kann, wo man auch ein gesundes Essen haben kann. Also wir achten auch darauf, dass wir ein ausreichend vegetarisch-veganes Angebot haben, regionale Angebote. Das ist schon vom Preis sehr, sehr gut. Die auf dem freien Markt hingegen, wenn ich zum Frühstück, zum Abendessen mir ein Essen leisten möchte, da wird es deutlich teurer. Die Lebensmittelpreise sind ja auch in den letzten 4-5 Jahren extrem gestiegen. Und auch da haben wir ein Problem beim BAföG im Übrigen. Beim BAföG gibt es so für den Grundbedarf, Essen, Trinken, Heizen, 475 Euro werden dort ausgezahlt. Beim Bürgergeld für den Grundbedarf sind es 563 Euro. Und die Bundesregierung sagt, das Bürgergeld deckt eigentlich das Existenzminimum ab. Mhm. Und Studierende bekommen deutlich weniger. Sie essen, trinken und heizen aber nicht weniger als andere Menschen. Das heißt, auch da ist der Bedarfssatz zu gering.
Sie haben Ihr Amt im Herbst 2021 angetreten, mitten in der Pandemie. Sie hatten es vorhin schon mal kurz angetippt. Wie geht es den Studierenden mental heute? Wie haben die das verdaut?
Naja, eigentlich haben wir seit 2021 eine Dauerkrise. Wir waren eben mitten in der Pandemie. Die Corona-Krise hat die Studierenden hart getroffen. Dann wurde langsam wieder geöffnet. Dann kam der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, was, glaube ich, Studierende auch psychisch sehr stark belastet hat. Hinzu kam die Inflation, stark gestiegene Lebensmittelpreise, stark gestiegene Mieten. Und ich glaube, die Studierenden seither studieren fast dauerhaft im Krisenmodus. Und das hinterlässt Spuren. Und wir merken, merken das auch. Die Studierendenwerke bieten ja auch psychologische und soziale Beratung an. Und unsere psychologischen Beratungsstellen werden förmlich überrannt. Die Wartezeiten haben sich teilweise verdoppelt und verdreifacht. Und wir stellen eben auch fest, dass sich die Fälle geändert haben. Früher war es in der psychologischen Beratung so, dass wir vor allen Dingen studienbezogene Themen hatten, Prüfungsangst, Zeitmanagement und Ähnliches. Mittlerweile müssen sich die BeraterInnen um Themen wie Sinnhaftigkeit des Studiums, depressive Verstimmung bis hin zu suizidalen Gedanken damit beschäftigen. Und die Themen sind wirklich heftiger geworden, die Studierenden umtreiben.
Und ist da eine Trendwende in Sicht?
Nein, eine Trendwende ist nicht in Sicht. Das ist eigentlich ein dauerhaft hoher Bedarf, der dort ist. Und wir haben auch bundesweit gesehen zu wenig BeraterInnen. Teilweise hat sich eben die Wartezeit deutlich erhöht, teilweise verdreifacht, vervierfacht in den Beratungsstellen. Von 2 und 3 Wochen auf 8, 9 oder 10 Wochen Wartezeit. Und das ist eigentlich für ein psychologisches Beratungsgespräch zu lange. Und da brauchen wir wirklich auch mehr Unterstützung vom Bund und den Ländern, damit wir mehr BeraterInnen kommen, damit wir wirklich diese Nachfrage, die ja existenziell ist, auch bedienen können.
Da sagt Matthias Anbuhl, er ist der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Studierendenwerks. Mit ihm konnte ich über das sprechen, was Studierende heute bewegt. Besten Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank.
Vorhin hatte ich hier Töne von unseren Hörern, von unserer Hörerin Sandra und Philipp, die jeweils gesagt haben, der eine, Philipp, lass mal mehr übers Handwerk reden. Sandra, nee, lass mal den Zugang zur Hochschule einfacher machen. Und ich habe dann gefragt, ja, welchem Team fühlen Sie sich angehörig? Und Eva sagt, beiden.
Ich bin Team Sandra und Philipp. Sandra war dafür, den Zugang zu erleichtern zur Hochschule. Philipp sagt, warum so viel Hochschule? Man kann auch Handwerkern. Ich habe beide Berufe, also einen handwerklichen und ein Hochschulstudium, und ich denke, dass wir da eher ein Staffel- oder ein Baukastenprinzip in der Bildung herstellen müssen, dass es möglich ist, im Laufe des Lebens vielleicht sich auch mal für einen Handwerksberuf zu entscheiden und auf jeden Fall auch ein Studium, dass das eben nicht nur in der Mittelschicht zugänglich ist, das Hochschulstudium. Deswegen denke ich, dass man da noch mal genau gucken muss.
Meint Eva. Und Sabine sagt, ich bin im Team Philipp.
Also ich bin ganz klar bei dem Team Handwerk, weil ich sehe ein ganz großes Problem in dieser Gesellschaft, dass die handwerklichen Berufe keine Wertschätzung mehr erfahren. Und was die Menschen, ob sie Tischler, Installateur, Schneiderin oder Floristin sind, alles wissen, lernen müssen, das wird total unterschätzt. Hinzu kommt, dass das auch kreative Berufe sein können. Und das halte ich für wesentlich sinnvoller, um ein glückliches Leben zu führen, um den Punkt anzuführen, als nur von KI-generierte Daten hin und her zu schieben und auszuwerten.
Sagt Sabine. Gemeldet bei uns hat sich auch Wolf. Ich habe ja gesagt, ey, heute am Brückentag vielleicht der eine oder andere Lehrer oder eine Lehrerin, Schulleiterin, die sich hier melden könnte. Und Wolf hat mein Rufen erhört.
Ich bin Lehrer und ich habe mein Abitur auch auf dem 2. Bildungsweg gemacht. Und ich hatte auch keine Unterstützung während meines Studiums. Das hat auch sehr lang gedauert, weil ich natürlich nebenher arbeiten musste. Ich denke, dass das Bildungssystem per se ein Problem hat. Meiner Meinung nach müssten Schülerinnen und Schüler sehr viel früher entscheiden können dürfen, was sie mal werden wollen, und dementsprechend auch dann die Schulfächer sich selber zusammenstellen können.
Aktuell sind die Vereinigten Staaten von Amerika beständig in den Nachrichten. Der Umgang der Trump-Administration mit Institutionen wie der Harvard University, der Universitätslandschaft generell und auch der Umgang mit ausländischen Studierenden. Wie ist es in den USA von diesen aktuellen tiefen Eingriffen ansonsten bestellt, um unser Thema Bildungsgerechtigkeit? Samuel Jakisch ist ARD-Korrespondent in Washington und er formuliert es folgendermaßen.
Wer in den USA studieren möchte, braucht in der Regel zunächst einen guten Highschool-Abschluss. Viele Hochschulen verlangen außerdem standardisierte Eignungstests wie den SAT oder den ACT, die sprachliche, mathematische und naturwissenschaftliche Fähigkeiten prüfen. Die Studiengebühren in den USA sind sehr hoch, durchschnittlich 30.000 US-Dollar pro Jahr. Das schreckt viele ab oder führt zu hohen Kreditschulden. Es gibt zwar zwar Stipendien, zum Beispiel für arme Familien, für Schüler mit sehr guten Noten oder für sportliche Leistung, aber die reichen bei weitem nicht aus, um die strukturelle Ungerechtigkeit auszugleichen. Kinder aus Akademikerfamilien sind an den US-Unis deutlich überrepräsentiert. An den besonders renommierten Hochschulen der Ivy League stammen 70% der Studierenden aus den obersten 20% der Einkommensverteilung. Das liegt zum einen daran, dass Akademikerfamilien Erfahrung haben, wie man Bewerbungen schreibt, Förderanträge stellt und sich strategisch vernetzen kann. Wohlhabende Familien können sich außerdem teure Vorbereitungskurse für SAT und ACT-Tests leisten, was die Chancen auf Zulassung und Stipendien erhöht. Wie in anderen Ländern auch, hängt in den USA die Chance auf ein Hochschulstudium maßgeblich von der sozialen Herkunft ab. Es gibt zwar Förderprogramme und Stipendien, aber Kinder aus Akademikerfamilien haben bessere Voraussetzungen, sie auch tatsächlich zu nutzen.
Das kommt uns hier in Deutschland sehr bekannt vor, was Samuel Jakisch aus den USA berichtet. Dann gibt es aber oft, wenn man dieses Thema hier diskutiert, den Zwischenruf, ja, aber in Schweden. Also, wie sieht's aus mit dem Zugang zur Universität im Sinne der Chancengleichheit in Schweden? Das haben wir Sophie Donges gefragt im ARD-Studio Stockholm.
Grundsätzlich soll in Schweden jede und jeder studieren können, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Deshalb gibt es hier finanzielle Unterstützung vom Staat bis zu rund 1.200 Euro pro Monat während des Semesters. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf. Etwa 400 Euro sind ähnlich wie Kindergeld in Deutschland eine staatliche Leistung, die man nicht zurückzahlt. Der Rest ist ein Darlehen, das mit niedrigen Zinsen versehen nach dem Studium abgestottert werden muss. Der Unterschied zu deutschem BAföG ist jedoch, niemand muss sich vorher finanziell nackig machen. Grundsätzlich hat jede und jeder Anspruch auf dieses Darlehen. Nur wenn man schon sehr viel Geld nebenbei verdient, überschreitet man eventuell die Einkommensobergrenze. Studiengebühren gibt es in Schweden nicht. Trotzdem sagen manche Bildungsforschende, der Erfolg des Einzelnen hängt auch hier stark vom familiären Hintergrund ab.
Berichtet Sophie Donges aus Schweden. Jetzt treten wir noch mal eine etwas weitere Reise an. Eine, die uns nach Japan führt. Wie sieht's dort aus mit dem Zugang zu Hochschulen? Ist der für alle möglich? Hier die Antwort von Thorsten Ifland aus dem ARD-Studio Tokio.
Egal, wie gut eine Uni in Japan ist, sie steht grundsätzlich erstmal allen offen. Egal, aus welchem Haus man kommt und wie viel Geld man hat. Das A und O ist immer die Aufnahmeprüfung. Wenn man erstmal die Aufnahmeprüfung, den Einstellungstest einer japanischen Uni oder Hochschule geschafft hat, dann ist das Studium an sich vergleichsweise einfach. Viel und hart gebüffelt werden muss dann im Studium selbst nicht. Die jungen Leute genießen die Zeit, spielen Tennis oder begeistern sich in Studentenclubs, zum Beispiel für Anime und so. Das schlägt sich dann aber auch im akademischen Niveau der japanischen Unis nieder. Auf den vorderen Plätzen ist in den entsprechenden Rankings keine Uni aus Japan zu finden. Ganz so easy ist das Leben für Studenten hier allerdings auch nicht, denn die wirtschaftliche Situation zwingt viele dazu, wirklich viel neben dem Studium zu arbeiten. Die Studiengebühren sind höher als in Deutschland, die Lebenshaltungskosten sind deutlich gestiegen. Passend dazu steigt auch die Zahl der beantragten Stipendien. Bekommt man keines, finanziert sich fast ein Drittel das Studium über Kredite, verschuldet sich also bereits in jungen Jahren. Und klar, bei der Ausgangslage haben es Studierende in Japan, die in wohlhabenden Familien aufwachsen, leichter. Da zahlt Papa dann eben die Studiengebühren.
Die Frage nach Bildungsgerechtigkeit, die diskutieren wir hier nicht nur on air, sondern die wird auch auf unseren Social-Media-Kanälen betrieben. Florian Friedmann hat die fest im Blick und ist jetzt bei mir im Studio. Moin.
Hallo.
Fabian. Verzeihung.
Genau. Kein Problem.
Okay, und auch nicht Sebastian. Wir streichen alle anderen IAN-Endungen. Fabian, was sind denn die Erfahrungen unserer Facebook-Community bezüglich der Bildungsgerechtigkeit? Was erzählen die?
Ja, also da gibt es schon unterschiedliche Auffassungen, aber der Grundtenor lautet schon, unser Bildungssystem muss besser werden. Und man ist sich auch relativ einig darüber, dass Kinder aus sozial schwächeren Familien deutlich schlechtere Startchancen haben. Da wird vor allem der Ruf nach gezielter Förderung solcher Kinder laut, wie von Andreas Lindemann. Er sagt allerdings auch, und das stellvertretend für viele in der Community, dass es nicht immer das Studium sein müsse. Sein Appell, soziale Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass alle zwingend studieren müssen und es bedeutet auch nicht, dass man nach der Schule ewig die Schuld für alles anderen geben kann, also die Schuld an die Schule sozusagen abwälzen. Seit Jahrzehnten wird suggeriert, dass man ohne Abitur nichts ist, dass man nur etwas erreicht, wenn man studiert und dass Berufe wie Bäcker, Maurer, Lagerist oder Pflegekraft irgendwie zweite Wahl sind. Und bei ihm schwingt auch die Sorge mit, dass uns eben als Gesellschaft jene Menschen fehlen werden, die diese Berufe ausüben. Und sein Fazit lautet eben, unsere Infrastruktur hängt nicht an Titeln, sie hängt an Menschen, die anpacken. Wir brauchen keine Bildungswege, die jeden durch dieselbe Tür schicken, sondern eine Gesellschaft, die alle Wege ernst nimmt und wertschätzt.
Ja, war durchaus auch Thema bei uns on air. Wie wird denn ganz konkret bewertet, wie man zur Bildung, klingt jetzt sehr abstrakt, gelangt?
Ja, also das wird von vielen gar nicht als so entscheidend angesehen. Manche behaupten schlichtweg, dass das Leistungsprinzip ja in Deutschland funktioniert und die Auslese quasi alles regelt, als hätten wirklich alle die gleichen Startchancen. Thomas Ratzak schreibt zum Beispiel, die Frage ist falsch gestellt. Als Basis sollten Neugier und Spaß am Lernen da sein, ebenso der Wille, sich intellektuell zu bereichern. Wenn die Eltern dies vielseitig unterstützen, ist das natürlich hilfreich. Aber das hat zumindest in Deutschland aus seiner Sicht so gar nichts mit Herkunft, Geschlecht, Namen, Religion etc. oder Hautfarbe zu tun. Entweder du bist gut oder nicht, sagt er, kannst etwas, machst Karriere oder nicht, das ist dann in seinen Augen gerecht. Aber ja, so ist es eben oft nicht, weil das Studium ja auch häufig an den finanziellen Möglichkeiten der Eltern hängt. Das kann ich auch so ein bisschen aus meiner eigenen Schulzeit bestätigen, auch wenn die jetzt schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt. Aber natürlich waren wir nicht alles Akademikerkinder, die aufs Gymnasium gehen konnten. Aber es ist eben für die Kinder aus Geringverdienerhaushalten schwieriger, bis zum Abitur durchzuziehen. Ein Beispiel, mein bester Freund Jan, der war damals wirklich mit Abstand der beste Schüler in Mathe und Physik. Aber er wurde eben von seinen Eltern gedrängt, nach der 10. Klasse eine Ausbildung zu beginnen. Mhm. Und dem hat er dann auch nachgegeben.
Jetzt gibt es vielleicht auch Sichtweisen auf das Thema, die dich überrascht haben. Was kam da so rein?
Ja, also mich hat wirklich überrascht, und das war jetzt ja auch schon Thema in deiner Sendung, dass wirklich sehr, sehr viele Leute offenbar denken, dass Studieren so eine Art Zwang geworden ist für junge Menschen und dass alle anderen Abschlüsse in unserer Gesellschaft nicht mehr wertgeschätzt werden. Martina Jacobs schreibt dazu exemplarisch, Bildungsgerechtigkeit beinhaltet aus meiner Sicht auch, dass kein Abschluss zum Stigma gemacht wird. Studieren können sollte jeder, der das Zeug dazu hat. Doch wenn es junge Menschen in die Uni zieht, um nicht belächelt oder schief angesehen zu werden, läuft eine Gesellschaft in die falsche Richtung. Bildung ist kein Statussymbol. Jeder sollte den Weg gehen können, auf dem er persönliche Erfüllung findet, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden. Was ich mich da gefragt habe, und diese Frage könnte man auch nochmal an die Hörer weitergeben, wird denn da wirklich so extrem in Schubladen gesteckt? Ist das Studium wirklich das große Statussymbol in unserem Land? Also ich für meinen Teil kann sagen, jeder Handwerker, jeder Krankenpfleger bekommt wirklich meinen ungeteilten Respekt, weil ich weiß, was das mitunter für harte und für wichtige Arbeit ist. Aber vielleicht liegt ja einfach das Problem nicht an den Abschlüssen, sondern wie so oft an der schlechten Bezahlung dieser Berufe, und darauf fußt ja der soziale Status.
Sagt Fabian Friedmann, der hat für uns geguckt, was auf Social Media diskutiert wurde zum Thema unserer Sendung. Hab schönen Dank.
Sehr gern.
Wir wollen noch mal ein paar Hörerinnen und Hörerstimmen hören. Hier zu unserem Thema Aufstieg durch Bildung. Ist der Zugang zur Hochschule gut geregelt? Und Julia meint Folgendes.
Es ist weniger eine Frage von Zugängen, also im Sinne von organisatorischen Fragen. Also die Regelung ist schon okay, aber es ist eben eine Frage von Bildungsgerechtigkeit. Das fängt an mit leistungsunabhängigen Übergangsentscheidungen der Eltern, hat aber auch natürlich was mit ungleicher Leistungsbewertung durch Lehrkräfte zu tun. Und dadurch sind dann am Ende weniger Kinder aus Arbeiterfamilien, aus bildungsfernen Familien an der Universität.
Sagt Julia. Gemeldet hat sich auch Anita, die hat ohne Abi studiert.
Ich möchte eine gute Erfahrung mitteilen bezüglich den Zugang zu Hochschulen, jetzt subjektiv für mich. Ich komme aus einer Familie ohne höheren Bildungshintergrund und Migrationshintergrund, und ich hatte erst mit 28 die Chance, an die Uni zu kommen. Und zwar, als ich nach Berlin kam und den Paragraph 11 Hochschulgesetz gefunden habe. Und dort kann man eben mit Berufsausbildung und ein paar Jahren Berufserfahrung und einem Test für die Eignung auf der Hochschule zu studieren. Und das habe ich gemacht. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das gefunden habe.
Und deswegen erzählt sie es gern weiter, die Hörerin Anita. Sabine haben wir auch noch.
Sicherlich haben Kinder einen Vorteil, wenn die Eltern ins Theater gehen und viele Bücher besitzen. Aber der Elefant, der hier steht, ist meiner Meinung nach die unkontrollierte Mediennutzung. Denn auch in einem Elternhaus, wo man jetzt nicht die hohe Kultur en masse konsumiert, kann man mit Kindern Bilderbücher anschauen und Gesellschaftsspiele spielen und mit ihnen sprechen. Und dann haben die Kinder auch einen altersgerechten Wortschatz.
Sagt Sabine. Vielen Dank für Ihre Eingaben. Aufstieg durch Bildung. Wer kann heute noch studieren? Das haben wir Sie heute gefragt. Dankeschön für Ihre Anrufe, für Ihre Nachrichten und Kommentare. Gemeldet hat sich unter anderem Sabine aus Berlin. Ich glaube, wir hatten heute ein sehr hohes Sabine-Aufkommen hier bei den Anruferinnen. Und diese Sabine sagt, es gibt doch eine einfache Lösung. Folgende.
Das ist nur eine Frage des Geldes. Nur. Wir bräuchten nur kleine Klassen, die ich selber seit, sage ich jetzt mal, bald 50 Jahren fördere, und schon ist alles wirklich ganz einfach. Dann kann man die, die nicht aus bildungsnahen Schichten kommen, schwuppdiwupp fördern, und in Finnland wird es vorgemacht, und es ist eine Frage des Geldes und es muss steuerfinanziert werden. Es ist ganz einfach.
Ganz einfach, sagt Sabine. Auch Mandy aus Potsdam hört Radio 1 und sie hat sich gemeldet. Sie ist eins von 5 Kindern und durfte zunächst gar nicht studieren, hat es dann aber in Eigenregie und ohne Unterstützung trotzdem gemacht.
Nach der Ausbildung habe ich mit 22 dann beschlossen, dass mir das eigentlich nicht reicht. Ich habe am Abendgymnasium mein Abitur nachgeholt, das ist kostenlos. Später habe ich mich nicht richtig getraut, in Vollzeit zu studieren, weil ich nicht wusste, wie ich das finanzieren soll. Also habe ich berufsbegleitend studiert und ich habe mein Diplom gemacht. Für alle da draußen, man kann alles schaffen. Man muss nur wollen, aber mehr Beratung wäre natürlich nötig. Und von den Schulen wünsche ich mir mehr Augenmaß, weniger Schubladendenken und vielleicht auch weniger Hausaufgaben, deren Ergebnis von der Mitarbeit des Elternhauses abhängt.
Insgesamt, so könnte man vielleicht sagen, gab es hier 2 große Meinungsschwerpunkte in der Sendung. Für einen steht stellvertretend Sandra. Sie ist Bildungscoach und sagt, Hürden zum Studium müssen abgebaut werden.
Ich bin Bildungscoach, mich beschäftigt total euer Thema. Und ich kann eigentlich meiner Vorrednerin nur beipflichten, es zu tun, echt zu studieren. Aber die Wege sind natürlich wirklich gekappt. Das fängt schon in der Schule an. Das heißt, also da wird schon selektiert. Und ich bin dafür, dass wir haben so viele tolle Studiengänge und 350 Ausbildungsberufe. Und wer es eben nicht schafft, das Abitur und die Zugangsberechtigung zu bekommen, der bleibt eigentlich festgenagelt auf 350 Ausbildungsberufe. Und das ist wirklich zu wenig. Und da zu fördern und zu sagen, es geht auch anders. Es gibt zwar Studieren ohne Abitur, aber dafür muss ich erstmal eine Ausbildung machen. Und ich finde, da müsste es andere Zugänge geben, auch für den Bereich Medizin, also NC-Fächer.
Philipp hat sich auch bei uns gemeldet und der sagt, also das mit dem Studium, das ist überbewertet. Er findet, Handwerksberufe, Ausbildungsberufe sollten viel mehr gefördert werden.
Ich wollte zu dem Thema sagen, dass ich nicht verstehe, warum man jetzt immer nur den Studienabschluss zum alleingültigen Lebensglück erklärt, sondern Leute eben auch mit einer Ausbildung auch ein glückliches Leben führen können. Und dass das natürlich auch davon abhängt, dass sich Kinder auch an den Eltern orientieren. Und wir brauchen viel mehr Handwerker und Arbeiter.
Und die Synthese dieser beiden Positionen, die verdanken wir Eva. Und die hat folgende diplomatische Einlassung dazu.
Ich bin Team Sandra und Philipp. Sandra war dafür, das den Zugang zu erleichtern zur Hochschule. Philipp sagt, warum so viel Hochschule? Man kann auch Handwerkern. Ich habe beide Berufe, also einen handwerklichen und ein Hochschulstudium. Und ich denke, dass wir da eher ein Staffel- oder ein Baukastenprinzip in der Bildung herstellen müssen, dass es möglich ist, im Laufe des Lebens vielleicht sich auch mal für einen Handwerksberuf zu entscheiden und auf jeden Fall auch ein Studium, dass das eben nicht nur in der Mittelschicht zugänglich ist, das Hochschulstudium. Deswegen denke ich, dass man da nochmal genau gucken muss.
Aufstieg durch Bildung. Wer kann heute noch studieren? Das war unsere Frage für die Diskussion heute in dieser Ausgabe der Weber. Und wenn es ein Thema gibt, das Sie zur Diskussion stellen wollen, bei dem Sie wissen wollen, was sagt denn die Radio 1 Community dazu, dann hätte ich hier folgende Idee. Schicken Sie uns gern eine E-Mail, in der Sie dieses Thema beschreiben und vielleicht schon mal ein bisschen anreißen, Ihre Sicht darauf. Und die E-Mail dann bitte an die Weber. weber@radio1.de. Schicken Sie uns Ihre Themenideen, Ihre Vorschläge für diese Sendung an dieweber@radio1.de. Danke schon mal.